Vortragsreihe im Wintersemester 2014-2015. Grenzen der Ökonomisierung. Dritter Vortrag. Professor Dr. Ulrich Bröckling. Vermarktlichung, Entgrenzung, Subjektivierung. Die Arbeit des Unternehmerischen Selbst.
Lieber Herr Schnitzler, vielen Dank für die Einladung. Ich erinnere mich noch gerne an den Nachmittag auf Ihrem Balkon, als wir diese Reihe ausgetüftelt haben. Was ich Ihnen vorstellen möchte, sind einige Thesen, die ich bereits an anderer Stelle, auch schon vor nicht mehr ganz so junger Zeit, im Buch über die Figur des Unternehmerischen Selbst etwas ausführlicher dargestellt habe und hier nun in einer besonderen Weise auf die Frage der Arbeit des Unternehmerischen Selbst hin zuspitzen möchte. Und die Veränderung zeitgenössischer Arbeitswelten möchte ich eben unter drei Aspekten analysieren: Vermarktlichung, Entgrenzung und Subjektivierung. Was darunter im Einzelnen zu verstehen ist, erschließt sich dann hoffentlich im Laufe des Vortrags. Wenn man in den 1950er oder 1960er Jahren nach einer Figur gesucht hätte, in der sich die gesellschaftlichen Vorstellungen von Arbeit exemplarisch verdichten, so wäre einem vermutlich ein Facharbeiter etwa aus der Automobilindustrie, ein Angestellter im Großraumbüro und vielleicht noch ein Manager in den Sinn gekommen, kaum wohl aber ein Unternehmer. Nicht, dass man selbst auf Seiten der Linken Unternehmern pauschal abgesprochen hätte, dass sie selbst arbeiten, aber man sah sie doch vor allem als Arbeitgeber, deren Tätigkeit eben darin bestand, andere, die Arbeitnehmer, gegen Bezahlung für sich arbeiten zu lassen. In dieser Gegenüberstellung von Arbeitnehmer und Arbeitgeber klang korporatistisch gezähmt, sozialstaatlich abgefedert und seiner klassenkämpferischen Konnotation entledigt noch der Widerspruch von Kapital und Arbeit nach. Arbeit, das war die eine Seite einer fundamentalen gesellschaftlichen Differenz. Wer Arbeit sagte, meinte in der Regel Lohnarbeit. Ein erster Gegensatz: Arbeit, Kapital, Arbeitgeber, Arbeitnehmer. Ebenso selbstverständlich wie dieser Gegensatz war die Trennung zwischen Arbeit und Freizeit. Arbeit war das, was im Betrieb oder im Büro stattfand und was entsprechend mit dem Feierabend sein Ende hatte. Wenn die Gewerkschaften für eine Reduzierung der Arbeitszeit stritten, ging es um das quantitative Verhältnis von Arbeit und Freizeit. Weniger Arbeit bedeutete mehr Freizeit. Aber es ging nicht um das Prinzip der Aufteilung Arbeit versus Freizeit selbst. Zeitlich und räumlich gehörten Arbeit und Nichtarbeit, Arbeit und Freizeit unterschiedlichen Sphären mit unterschiedlichen Regeln an. In der Arbeitswelt herrschte weithin unangefochten ein Disziplinarregime. Den Anweisungen der Vorgesetzten war Folge zu leisten, die Leistungsnormen waren einzuhalten. Der Takt der Maschinen und die komplexen Entscheidungsketten bürokratischer Großorganisationen ließen für Eigeninitiative und Selbstbestimmung wenig Platz. Gefragt war Anpassung an Normen und Normalitätsstandards, Individualität und jede Form von Nonkonformismus störten dagegen oder hätten den reibungslosen Betriebsablauf gestört. Wo Rationalisierung auf der Tagesordnung stand, hatten Emotionen oder Selbstverwirklichungsansprüche nichts verloren. Die Arbeit sicherte das Auskommen und, wenn es gut ging, auch einen gewissen Wohlstand. Sie sorgte darüber hinaus für soziale Anerkennung und gesellschaftlichen Status. Aber das Reich der Freiheit begann erst nach Schichtende oder Dienstschluss. Also ein zweiter Gegensatz: Arbeit, Freizeit, Arbeit, Nichtarbeit. Zur Aufteilung in Arbeitgeber, Arbeitnehmer und der Trennung zwischen Arbeit und Freizeit kam noch eine dritte Gegenüberstellung, die sich auf die gesellschaftliche Organisation der Arbeit bezog. Unternehmen waren in ihren Außenbeziehungen nach außen hin Marktakteure, die den Regeln des Wettbewerbs folgten. Nach innen hingegen waren sie hierarchisch organisiert. Beim Abschluss eines Arbeitsvertrags standen sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer formal als freie und gleiche, gleichberechtigte Kontraktpartner gegenüber. Die Arbeitskraft war eine Ware, die den gleichen Schwankungen von Angebot und Nachfrage unterlag, wie andere Waren auch. Mit der Unterschrift unter den Arbeitsvertrag aber unterwarf sich der Arbeitnehmer für die vereinbarte Arbeitszeit der Kommandogewalt des Arbeitgebers. Und der Lohn bildete die materielle Entschädigung für dieses temporäre Abtreten individueller Freiheit. um dann die gekaufte, vom Unternehmer gekaufte Arbeitskraft tatsächlich in tatsächlich geleistete Arbeit zu transformieren, setzte man in den Unternehmen auf die bereits erwähnten Disziplinarmechanismen. Die Produktivität und damit die Wettbewerbsfähigkeit sollten sich, so der fraglose Common Sense, am effizientesten dadurch steigern lassen, dass man intern ein Kontrollregime installierte und die Arbeitsabläufe entsprechend den Regeln wissenschaftlicher Betriebsführung rationalisierte. Zusammengefasst, der gesellschaftliche Diskurs und auch die gesellschaftliche Organisation der Arbeit waren durchzogen von begrifflichen Oppositionen und institutionellen Grenzziehungen. Kapital versus Arbeit, Arbeitszeit versus Freizeit, Fremdbestimmung versus Selbstbestimmung, Märkte versus Hierarchien und so weiter. Die Gleichzeitigkeit dieser gegenläufigen Orientierungen bildeten so etwas wie das A priori des Denkens und Handelns weit über politische Fraktionierungen und soziale Positionen hinweg. Die fraglose Plausibilität, die Selbstverständlichkeit dieser Ordnung, die ich hier in großer Vereinfachung skizziert habe, diese fraglose Plausibilität erodierte in den 1970er Jahren und spätestens in den 1980ern begann sich das durchzusetzen, was die französischen Soziologen Luc Botanski und Yves Chapelot den neuen Geist des Kapitalismus genannt haben. Ein Regime, in dessen Zentrum die durchgängige Orientierung am Modell unternehmerischen Handelns und die Leitfigur des unternehmerischen Selbst steht. Ja, was bedeutet es nun, Arbeit nach Maßgabe unternehmerischen Handelns zu modellieren? Arbeit, auch Lohnarbeit, im Modus unternehmerischen Handelns zu denken und auch praktisch zu organisieren. Was sind Unternehmer, was tun Unternehmer? Fragen wir die ökonomische Theorie. Und in ökonomischer Perspektive sind Unternehmen nicht Menschen, wie man ihnen im Leben und in der Geschichte begegnet, sondern, so schreibt der Ökonom Ludwig von Mises, sondern sie sind die Verkörperung von Funktionen im Ablauf der Marktvorgänge. Unternehmer gibt es demnach nur, wo es Märkte gibt. Unternehmerisches Handeln ist Handeln unter Wettbewerbsbedingungen. Die Diagnose, dass Individuen heute in einer Vielzahl ihrer Lebensbezüge als Unternehmerinnen oder Unternehmer ihrer selbst adressiert werden und sich auch verhalten, diese Diagnose impliziert deshalb zugleich, dass all diese Lebensbezüge durch Marktmechanismen, durch Wettbewerbsmechanismen reguliert werden, beziehungsweise der Common Sense sagt, dass sie reguliert werden sollen in dieser Hinsicht. Arbeit stellt in dieser Perspektive ebenso wie alles übrige Handeln eine Investition dar. Folgt man der ökonomischen Theorie des Humankapitals, in der die Logik unternehmerischen Handelns am deutlichsten ausbuchstabiert ist, so erscheint das Individuum als eine ökonomische Institution, als eine Institution, deren Bestand von seinen Wahlhandlungen, von seinen Entscheidungen abhängt. Was auch immer jemand tut, er könnte es auch unterlassen oder zur selben Zeit etwas anderes tun. Deshalb, so die Annahme der Humankapitaltheorie, deshalb ist es sinnvoll, davon auszugehen, dass die Menschen ihre Ressourcen, insbesondere den knappen Faktor Zeit, so einsetzen, dass für sie ein Höchstmaß an Befriedigung dabei herausspringt. Der Mensch der Humankapitaltheorie ist also vor allem ein Mensch, der sich unentwegt entscheidet, um über seine Entscheidungen seinen Nutzen zu maximieren. Die entscheidende theoretische Umstellung der Humankapitaltheorie in der Geschichte der ökonomischen Theorie, die entscheidende Umstellung liegt darin, dass sie auch den Konsum und nicht nur die Produktion als unternehmerische Aktivität auffasst. Diese Ökonomisierung nicht nur der Arbeitszeit, sondern auch der Konsumszeit ist der entscheidende Hebel, mit dem es ihr auf der Ebene der Theorie gelingt, das gesamte Spektrum menschlicher Aktivitäten in ihre Analysen einzubeziehen. Jede Tätigkeit wird als eine Investitionsentscheidung modelliert, die sich im Wettbewerb bewähren muss. Im Menschenbild des nutzenmaximierenden Rational Choice Akteurs sind die Differenzen zwischen Produktion und Konsumtion, Arbeit und Nichtarbeit eingeebnet. Wenn die Menschen, so die Annahme, wenn die Menschen ihren Vorteil verfolgen, handeln sie weder willkürlich, noch funktionieren sie wie Rechenmaschinen, die schematisch immer die gleichen Regeln anwenden. Sie treffen vielmehr ihre Entscheidungen auf der Grundlage der ihnen zur Verfügung stehenden, freilich stets unvollständigen Informationen und passen ihre Entscheidungen an veränderte Umweltbedingungen an, kurzum, sie lernen. Und weil sie das tun, weil sie lernen zum Zwecke der Nutzenmaximierung, kann man auch ihr Verhalten systematisch beeinflussen. Man kann sie steuern, man kann sie regieren und man kann das tun, indem man Anreize schafft oder beseitigt. Menschen reagieren auf Anreize. Das ist vielleicht die kürzeste Formel der ökonomischen Theorie oder insbesondere der Humankapitaltheorie. Menschen reagieren auf Anreize und deshalb kann man sie regieren. Der wirksamste Mechanismus, um die Lernfähigkeit der Menschen und auf diesem Wege dann auch ihren Nutzen zu steigern, ist so ein zweites Axiom des neoliberalen oder des humankapitaltheoretischen Denkens. Der wirksamste Mechanismus, um genau diese Lernfähigkeit zu steigern, ist der Markt. Der Markt bildet ein ideales Konditionierungsinstrument, weil er nicht gegen die individuelle Vorteilssuche operiert, sondern gewissermaßen durch diese hindurch. Es sind die Wahlhandlungen, die Entscheidungen der einzelnen Akteure, die vermittelt über die Preise den sozialen Zusammenhang herstellen. Der Wettbewerb, der ökonomische Wettbewerb, verbindet universelle Vergleichbarkeit und den Zwang zur Differenz. Alle Waren sind letztlich in Geld übersetzbar, damit universell vergleichbar, aber jede Ware und jeder Warenbesitzer muss seine Waren als besondere ausstellen, damit er Abnehmer findet, muss Alleinstellungsmerkmale erzeugen oder zumindest suggerieren. Der Wettbewerb verbindet eben, wie gesagt, universelle Vergleichbarkeit, den Zwang zur Differenz, er totalisiert und individualisiert zugleich. Jeder Einzelne muss sich in der Verfolgung seines Nutzens mit allen anderen messen, das ist dem Wettbewerb. Und er kann seinen individuellen Nutzen nur in dem Maße steigern, indem er sich von seinen Mitbewerbern abhebt und für sich bzw. für das, was er in den verallgemeinerten Tauschprozess einbringt, ein Alleinstellungsmerkmal geltend machen kann. Diese vermeintlich stimulierende Wirkung soll der Wettbewerb wiederum nur dann entfalten können, wenn er nicht durch konkurrenzverhindernde oder konkurrenzverzerrende Eingriffe außer Kraft gesetzt wird. Ich referiere hier die Thesen dieser ökonomischen Theorien. Für den Markt gilt deshalb das Gleiche wie für die individuelle Nutzenmaximierung. Beide sind nicht etwas ein für alle Mal Gegebenes, sondern müssen fortwährend hergestellt, abgesichert und optimiert werden. Dabei greift dann wiederum ein zirkulärer Konditionierungsmechanismus. Je mehr Wettbewerb herrscht, desto mehr Gelegenheit haben die Akteure, ihr Handeln auf Wettbewerbsfähigkeit hin auszurichten. Auf eine Formel gebracht, only competition makes competitive. Der Markt erscheint in dieser Perspektive nicht als der Ort eines Interessensausgleichs mittels Tausch, sondern als eine unübersichtliche, endlose Abfolge sich auftuender und wieder schließender Lücken. Sie zu erkennen und auszunutzen, das eben zeichnet den Unternehmer oder die Unternehmerin aus. Das Leitbild des unternehmerischen Selbst stellt, so könnte man sagen, gleichermaßen eine Reaktivierung, eine Neuauflage, wie eine Umkehrung des Modells des Homo economicus dar. Die Reaktivierung dieser Gestalt besteht darin, menschliches Handeln grundsätzlich als Wahlhandeln zu bestimmen und das Prinzip der Nutzenmaximierung quasi als anthropologische Gegebenheit zu unterstellen. Das Modell des klassische Modell des Homo economicus, wie es etwa in der ökonomischen Literatur seit Adam Smith populär war, entsprechend diesem Modell herrschte die Grundlage, die Überzeugung, dass die Individuen ihrer Natur folgen und als rationale Wirtschaftssubjekte, also auch schon als Unternehmer, agieren würden, wenn nur erstmal die politischen Instanzen, damals im 18. Jahrhundert noch feudal oder jedenfalls recht autoritär geprägt, wenn diese politischen Instanzen sie nicht daran hindern würden. Im Gegensatz dazu sind für die Liberalen, die Neoliberalen von heute, weder der Markt noch die Marktakteure solche natürlichen Gegebenheiten, denen man nur Freiraum geben muss, sondern Markt und Marktakteure müssen fortwährend geschaffen und stimuliert werden. Making markets and making enterprising selves fallen dabei zusammen. Das ist nicht in der Natur gegeben. Man muss es nicht nur freilegen, sondern man muss es aktiv herstellen. Insofern ist das, was unter Neoliberalismus verstanden wird, auch gerade nicht Deregulierung, ist nicht nur Abbau von Staat, sondern es ist geradezu ein enorm aktiver Staat, ist ein Schub geradezu an Politisierung, aber eine Politisierung, ein Aktivismus auch von staatlicher Seite, der nicht mehr Marktkräfte begrenzt, korrigiert, sondern ermöglichen soll, unterstützen soll, die Bedingungen für Wettbewerb stärken soll. Dass der Lohnarbeiter, der seine Arbeitskraft zu Markte trägt und sie möglichst teuer zu verkaufen sucht, als ein Unternehmer in eigener Sache handelt, das ist für sich genommen erstmal überhaupt kein neuer Gedanke. Das kann man auch schon in sehr frühen ökonomischen Theorien nachlesen. Die Humankapitaltheorie radikalisiert hier aber den urliberalen Gedanken, dass jeder Mensch Eigentümer seiner selbst und für die Akkumulation seines Lebenskapitals selbst verantwortlich ist. Wenn nun jeder Kapitalist seines eigenen Lebens ist, dann gibt es nur noch Unterschiede in Geschick und Fortune, aber keinen Widerspruch mehr von Kapital und Arbeit. Klassenkonflikte, und seien sie in der 10. Variante eines Interessengegensatzes von Arbeitgebern und Arbeitnehmern, verschwinden hier hinter den verallgemeinerten Mechanismen des Marktes. Dieser fungiert als eine Art von ständigem ökonomischem Tribunal. Der Markt entscheidet über Erfolg und allein der Markt entscheidet über Erfolg oder Misserfolg. Neu ist zum einen diese Generalisierung der Marktmechanismen, die nicht nur den Verkauf der eigenen Arbeitskraft, sondern auch alle übrigen Aktivitäten als unternehmerisches Kalkül interpretiert. Neu ist zum anderen, dass diese Sicht auch konsequent auf die Arbeitsorganisation, also auf das, was in den Unternehmen passiert, übertragen wird. Der Arbeitnehmer soll demnach nicht nur im Akt des Verkaufs seiner Arbeitskraft selbst, also beim Abschluss seines Arbeitsvertrags als Unternehmer agieren, sondern man verlangt von ihm, auch in der veräußerten Arbeitszeit, während seiner Arbeit, in seiner Tätigkeit als Unternehmer, unternehmerische Initiative und Verantwortung zu zeigen. Um auf dem Markt zu bestehen, um im Wettbewerb wettbewerbsfähig zu bleiben, sollen Unternehmen, so das Credo, auch intern, in ihrer internen Organisation durch Marktmechanismen gesteuert werden. Jede Abteilung, schließlich jeder einzelne Mitarbeiter, Mitarbeiterin sind demnach als Kunden der vorgelagerten und als Lieferanten der nächstfolgenden Phase in der Wertschöpfungskette anzusehen. Als interne Kunden haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Recht und die betriebswirtschaftliche Pflicht, ihren Zulieferern, also den Kollegen in der anderen Abteilung, gegenüber auf uneingeschränkte Erfüllung der Termine und Qualitätsansprüche zu bestehen. Und als interne Lieferanten sind sie umgekehrt gehalten, ihre Produkte und Dienstleistungen den Bedürfnissen der Abnehmer anzupassen. Aus konformistischen Lohn- und Befehlsempfängern sollen so eine Formel Intrapreneure werden, also Unternehmer im Unternehmen werden, Intrapreneure, die ihre Arbeitsbereiche entsprechend der internen wie der externen Kundenbedürfnisse selbstständig organisieren und optimieren. Es liegt auf der Hand, dass einer konsequenten Übertragung dieses Programms Grenzen gesetzt sind. Das würde ja voraussetzen, dass die internen Lieferanten und Kunden, also ich spreche immer hier über Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen unterschiedlicher Abteilungen, setzte voraus, dass diese ja auch tatsächlich als Käufer und Verkäufer und nicht als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter desselben Unternehmens sich gegenüberstellen. Während die einen sich mit im Wettbewerb mit externen Konkurrenten befänden, müssten die anderen bei Unzufriedenheit die benötigten Leistungen auch von Anbietern außer Haus beziehen können. Und das stellt trotz allem Outsourcing und aller Profit-Center-Konzepte auch heute in Unternehmen noch eher die Ausnahme dar. So dient dieses Modell der Intrapreneurship des Unternehmens im Unternehmen oder der Unternehmer und Unternehmerinnen im Unternehmen. So dient dieses Modell in erster Linie dazu, eine veränderte Unternehmenskultur zu etablieren, konkret die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Ebenen auf unternehmerisches Handeln einzuschwören und zu verpflichten. Unternehmen steigern ihre Wirtschaftlichkeit, so lautet die Botschaft, wenn sie sich in eine Vielzahl von Unternehmen im Unternehmen verwandeln. In dieselbe Richtung, derselben Mechanismus arbeitet auch das in vielen Unternehmen populäre Konzept der Führung, auch an Universitäten übrigens, das sehr populäre Konzept der Führung durch Zielvereinbarung, das die Beziehungen zwischen Leitung und Mitarbeitern nach dem Muster eines Kaufvertrags gestaltet. Also es gibt eine Zulage, wenn man als Professor in den nächsten 3 Jahren so und so viel Bücher schreibt, so und so viel Drittmittel einwirbt oder sonst irgendwie nach den Währungen des akademischen Betriebs wichtige, sinnvolle, die Reputation förderliche Dinge tut. Zielvereinbarung, das wird schriftlich festgelegt und das ist jetzt nichts Besonderes in Unternehmen, in Universitäten, das ist in vielen Unternehmen so, ein Modell, um die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anzutreiben, dass das für den Wissenschaftsbetrieb manchmal sehr skurrile Folgen hat, brauche ich, glaube ich, hier nicht weiter auszuführen. Die Universität Freiburg ist eine der wenigen Universitäten, wo das noch nicht die Regel etwa bei der Einstellung neuer Professorinnen und Professoren ist. An den meisten deutschen Universitäten ist das mittlerweile Standard. Also, was bedeutet Führung durch Zielvereinbarung? Beide Seiten stehen sich demnach, sie schließen einen Vertrag ab, eine Vereinbarung, wie gleichberechtigte Geschäftspartner gegenüber, handeln verbindliche Leistungen und Lieferfristen aus. Und diese diskursive Verwandlung von Vorgesetzten, Klammer auf Rektor, Klammer zu, und Untergebenen in interne Kunden und Lieferanten überführt so die Asymmetrie innerbetrieblicher oder inneruniversitärer Machtverhältnisse in eine vermeintliche Win-Win-Situation gleichgerichteter Interessen. Auch die Fabrik soll nicht länger, bleibe jetzt also wieder bei den produktiven, bei der Fabrik und nicht bei der Universität, auch die Fabrik soll nicht länger mittels Autorität und Disziplin, sondern allein durch die Selbststeuerungsmechanismen des Marktes regiert, das heißt gesteuert werden. Statt Ordnung, Fleiß und Pünktlichkeit avanciert der Dienst am Kunden zur obersten Tugend. Wird, so könnte man sagen, die Abrichtung, die Zurichtung der Produzenten identisch mit ihrer Ausrichtung am Konsumenten. Hatte der Disziplinardiskurs des klassischen Fabriksystems, denken Sie sich als ikonische Verdichtung Chaplins Modern Times, hatte dieses Disziplinarmodell feste Gussformen bereitgestellt, die den Einzelnen als Modell dienen und die sie sich einpassen sollten, so erzeugt dieser Mobilisierungsdiskurs der Enterprise Culture, der unternehmerischen, der Kultur des Unternehmerischen, einen Sog, der die Einzelnen mitreißen soll, den Bewegungen der Kundenwünsche zu folgen oder sie zu antizipieren. Diesem Unterschied, Disziplinarmodell, klassisches Fabriksystem, Mobilisierung, Diskurs, Kultur des Unternehmerischen, dementsprechend 2 unterschiedliche Formen der Unabschließbarkeit. Bei der Arbeit der Disziplinierung und Selbstdisziplinierung hatte man nie aufgehört anzufangen, immer wieder neue Institutionen der Disziplinierung, die man durchlaufen musste. Und beim generalisierten Wettbewerb um die Kunden wird man nie mit etwas fertig. Das waren die Ausführungen zum ersten Abschnitt zum Thema Vermarktlichung. Nie mit etwas fertig werden, das führt mich zum zweiten Merkmal der Arbeit des Unternehmerischen Selbst, ihre Entgrenzung. Die Arbeit des Unternehmerischen Selbst ist entgrenzte Arbeit. Die ökonomische Theorie unterscheidet 4 Grundfunktionen unternehmerischen Handelns. Erstens ist der Unternehmer ein Neuerer. Schumpeter spricht vom schöpferischen Zerstörer, ein Neuerer, der die Produktionsstruktur reformiert oder gar revolutioniert, neue Techniken entwickelt, neue Formen der Arbeitsorganisation einführt, um so die Produktivität zu steigern. Zweitens ist der Unternehmer ein findiger Nutzer von Gewinnchancen, der billig kauft, um teurer zu verkaufen. Spekulative Moment unternehmerischen Handels. Unternehmer zeichnet sich drittens dadurch aus, dass er unter den Bedingungen reiner Unsicherheit, reiner Ungewissheit, das heißt einer Unsicherheit, Ungewissheit, die man nicht in mathematische Risikokalküle qua Wahrscheinlichkeitsrechnungen überführen kann. Unternehmer agieren unter Bedingungen reiner Ungewissheit. Jede seiner Investitionen stellt eine Wette auf die Zukunft dar. Man investiert jetzt und weiß nicht, ob irgendwann die Kunden das abnehmen werden, was man mit dieser Investition produziert. Eine Wette auf die Zukunft. Der Unternehmer ist ein Dezisionist, der handelt, auch wenn die Gründe, so und nicht anders zu handeln, niemals hinreichend sind. Und ein Unternehmer trägt viertens nicht nur das Geschäftsrisiko, sondern auch die Verantwortung. Er ist ein Koordinator, der den Produktionsprozess steuert, der die Arbeitskräfte disponiert und das Betriebskapital auftreibt. Und er ist vor allem derjenige, der die strategischen Entscheidungen trifft. Kurzum, der Unternehmer verkörpert für das Unternehmen das, was der Souverän für den Staat bedeutet. Gemeinsam ist diesen vier Kardinaltugenden des unternehmerischen Handelns ihre Unabschließbarkeit. Das unternehmerische Selbst lebt deshalb im Komparativ. Es reicht nicht aus, als Unternehmer einfach nur kreativ, findig, risikobereit und entscheidungsfreudig zu sein, sondern man muss kreativer, findiger, risikobereiter und entscheidungsfreudiger sein als die Konkurrenz. Man darf daher auch niemals in der Anstrengung nachlassen, seine Kreativität, Findigkeit, Risikobereitschaft und Entscheidungskraft zu steigern. Die Einsicht, dass es ein Genug nicht geben kann, weil die Konkurrenz ja eben nicht schläft. Die Einsicht, dass es ein Genug nicht geben kann, erzeugt einen Sog zum permanenten Mehr. Weil die Anforderungen keine Grenzen kennen, bleiben, anders geht es ja gar nicht, die Einzelnen stets hinter ihnen zurück. Dem Plus Ultra, dem immer weiter, das Josef Schumpeter als Maxime des Entrepreneurs, des Unternehmers identifiziert, diesem immer weiter entspricht das konstitutive Ungenügen eines jeden, einer jeden, die ihr Leben nach dieser Maxime auszurichten versuchen. Die unternehmerische Anrufung, der Ruf, handle unternehmerisch, verbindet also ein Versprechen mit einer Drohung, eine Ermutigung mit einer Demütigung, eine Freiheitsdeklaration mit einem unabweisbaren Schuldspruch. Wenn sie damit lockt, dass jeder seines Glückes Schmied ist, so erklärt sie im gleichen Zug, an seinem Unglück sei jeder selbst schuld. Der eine Satz ist nicht ohne den anderen zu haben. Auf der einen Seite ist der Anspruch dieser Forderung, dieses Rufs totalitär. Nichts soll dem Gebot der kontinuierlichen Verbesserung und Selbstverbesserung im Zeichen des Marktes entgehen. Keine Lebensäußerung, deren Nutzen nicht maximiert. Keine Entscheidung, die nicht optimiert. Kein Begehren, keine Leidenschaft, die nicht kommodifiziert, also zur Ware gemacht werden können. Auf der anderen Seite bleibt die Produktion unternehmerischer Individuen stets hinter ihrem Anspruch zurück. Einen hundertprozentigen Unternehmer, Unternehmerin gibt es so wenig wie einen reinen, vollständigen Markt. Die unternehmerische Anrufung konfrontiert deshalb die Individuen mit einer doppelten Unmöglichkeit. Mit der Unmöglichkeit, tatsächlich ein unternehmerisches Selbst zu werden, wie mit der Unmöglichkeit, die Forderung zu ignorieren, eines werden zu sollen. Niemand muss und niemand kann diesem Ruf, dieser Aufforderung unentwegt folgen, aber ein jeder hat doch beständig jene Stimme im Ohr, die sagte, es wäre besser, wenn man diesem Ruf folgte. Der Sog zieht noch in den sublimsten Bereichen des Alltags und er bezieht seine Kraft gerade daraus, dass keine Zielmarke existiert, bei der man Halt machen könnte. So wenig es ein Entkommen gibt, so wenig gibt es ein Ankommen. Anders ausgedrückt, Unternehmer ist man immer nur Avenir, stets im Modus des Werdens, nie des Seins. Dieses unternehmerische Kraftfeld, dieser Sog, mag tatsächlich, das ist ganz zweifellos so, ungeahnte Potenziale freisetzen, aber es führt auch dazu, dass man permanent überfordert ist. Weil der kategorische Komparativ des Marktes einen fortwährenden Ausscheidungswettkampf in Gang setzt, laufen die Einzelnen beständig Gefahr, unterzugehen oder jedenfalls aus der prekären Zone permanenter Absturzgefahr nicht herauszukommen. Nicht alle sind in der Lage, diesem Druck standzuhalten und niemand ist es immer. Obendrein sind die Chancen höchst ungleich verteilt. Auch die Gesellschaft der Unternehmer ist eine Klassengesellschaft. Aber der Begriff der Klasse verbindet sich hier nicht mehr mit dem Widerspruch von Kapital und Arbeit, sondern ruft die Semantik des Sports auf. Zwar stehen alle im Wettbewerb, doch es spielen nicht alle in der gleichen Liga. Ein Abstieg aus den höheren Klassen mag zwar erniedrigend sein, weiter unten geht es im Extrem ums schiere Überleben. Fassen wir diesen Aspekt der Entgrenzung zusammen, um es noch etwas mal abschließend zu systematisieren, so lassen sich vier verschiedene Grenzen unterscheiden, die im Zuge der Entgrenzung aufgelöst, überschritten oder verwischt werden. Erstens die Grenze zwischen Arbeit und Nichtarbeit, zwischen Arbeit und Freizeit. Hier gehören her die Deregulierung von Regelarbeitszeitverhältnissen, die Informalisierung von Arbeit, die Heimarbeit, die dank der Digitalisierung, dann der Informalisierung möglich geworden ist und enorme Verbreitung gefunden hat. Es ist nicht mehr klar, wann man Feierabend hat, wo der Ort der Arbeit und wo der Ort der Freizeit ist. Eine erste Entgrenzung im Sinne einer Grenzverwischung. Zweitens verwischt sich die Grenze zwischen Konsumenten und Produzenten, zwischen Kunden und Lieferanten. Die Rolle des Produzenten und die des Konsumenten bzw. Kunden verschwimmt in solchen Hybridgestalten wie dem Prosumenten, also dem Konsumenten, der gleichzeitig an der Produktion dessen, was er da konsumiert, beteiligt ist. Das einfachste Beispiel dafür ist immer, dass man in den Supermärkten heute sein Gemüse, sein Obst selbst abwiegen muss, also etwas tut, was traditionell zu den Dienstleistungen gehört hat, die von solchen Supermärkten oder Lebensmittelläden erbracht worden sind. Man wird zunehmend angehalten oder man muss das IKEA-Möbel selbst aufbauen. Auch das eine Tätigkeit, also die früher die Möbel für die Möbelbauer bezahlt wurden. Hybridgestalten wie den Prosumenten. Die Generalisierung solcher unternehmerischen Handlungsorientieren verwischt also auch die Grenze zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern. Die dritte Grenze ist die zwischen den Orten der Arbeit und den Orten der Nichtarbeit in dem Sinne, dass letztlich überall Arbeit geleistet wird. Ich hatte kurz schon darüber gesprochen. Und dass nicht nur als Arbeit verstanden wird, womit man seinen Broterwerb verdient, sondern dass als Arbeit genauso verstanden wird, Beziehungsarbeit, Erziehungsarbeit, Trauerarbeit oder der Workout im Fitnessstudio. Auch das eine Grenzverwischung. Und schließlich verwischt sich die Grenze zwischen Arbeit bzw. den Arbeitenden und ihrem Arbeitsprodukt, ihren Arbeitsprodukten. Zum herkömmlichen Verständnis von Arbeit gehört auch, dass die Arbeitenden und die Produkte ihrer Tätigkeit zugleich voneinander unterschieden sind, aber doch aufeinander bezogen bleiben. Diese Grenzziehung zwischen beiden beruht auf diesem Doppelverhältnis, voneinander unterschieden, aber aufeinander bezogen. Demgegenüber macht die Automatisierung den Zusammenhang von Arbeit und Arbeitsprodukt zunehmend unsichtbar. Es gibt Arbeitstätigkeiten ohne Produkt, die sich ausweiten. Die Bedeutung immaterieller Arbeit, also der Produktion von Wissen, der Produktion von Informationen oder affektiver Arbeit, wie sie insbesondere im Bereich der Pflege oder auch der Entziehung geleistet werden, nehmen zu. Und nicht zuletzt verschmelzen das Subjekt und das Objekt von Arbeit bei der Arbeit an sich selbst im Sinne einer systematischen Selbstoptimierung. Da arbeitet man am eigenen Leib, an der eigenen Motivation, an der eigenen Leistungsfähigkeit. Stichwort Optimierung. Lassen Sie mich in einem kurzen Exkurs etwas diesen Begriff der Optimierung präzisieren, vielleicht auch historisch etwas ausdifferenzieren. Im Begriff der Optimierung steckt ein Superlativ. Es geht nicht einfach nur um Verbesserung, das wäre Meliorisierung, sondern es geht darum, das jeweils Bestmögliche, das Optimum herauszuholen und noch ein bisschen mehr. Was das Bestmögliche wäre und wie dahin und darüber hinaus zu gelangen wäre, das lässt sich allerdings nicht auf einen Nenner bringen. Eine Typologie von Weisen, von unterschiedlichen Modi der Optimierung umfasst mindestens drei unterschiedliche Regime, drei unterschiedliche Formen von Optimierung. Diese Regime haben unterschiedliche historische Einsatzpunkte und auch unterschiedliche historische Konjunkturen. Sie lösen einander jedoch nicht ab, sondern sie koexistieren und überlagern sich vielfach. Alle drei sind auf ihre Weise unabschließbar. Alle drei verlangen fortwährende Anstrengung. Doch der Modus der Unabschließbarkeit und auch die Formen der Arbeit, der Optimierungsarbeit, unterscheiden sich gravierend. Drei Regime. Ein erstes Regime, ein erstes Verständnis von Optimierung ist das der Optimierung als Perfektionierung. Der Maßstab ist hier eine Idealnorm, die angestrebt wird, wenn auch niemals vollständig erreicht. Denn es droht immer ein Rückfall ins Imperfekte oder Korrupte. Mit dem Perfektionieren wird man deshalb niemals fertig. Fluchtpunkt der Perfektionierung ist ein Ideal, das aus einer unterstellten Natur des Menschen abgeleitet wird. Jeder und jede Einzelne besitzt demnach qua Geburt ein spezifisches Entwicklungspotenzial, das seiner Entfaltung harrt. Diese Talente brechen sich freilich nicht von alleine Bahn, sondern ihrer Entfaltung muss nachgeholfen werden, gewissermaßen Natur als Aufgabe. Aber diejenigen, die nach Perfektionierung rufen und streben, haben immerhin eine Vorstellung davon, was dieser zu realisierenden, erst in Geltung zu setzenden Natur entsprechen würde und wie das verwirklicht werden könnte. Derselben Logik wie die Perfektionierung des Einzelnen soll dann auch die Perfektionierung der Gattung folgen. Das Ideal der Vervollkommnung, der Perfektionierung, ist holistisch. Perfektionierungsprogramme beziehen sich stets auf den ganzen Menschen und oder die gesamte Gesellschaft. Beim zweiten Modus der Optimierung als Steigerung, ist der Maßstab quantitativ, wobei letztlich alles quantifizierbar gemacht werden kann. Auch für Qualität, für qualitative Differenzen lassen sich messbare Indikatoren festlegen und dann ist man schon bei der Quantifizierung. Hier ist das Optimum selbst zwar nicht vorgegeben, es gibt nicht den Idealpunkt, aber sehr wohl ist die Richtung vorgegeben, in der es angestrebt wird. Gewissermaßen wird ein Vektor ins Unendliche verlängert. Theoretisch ist grenzenlose Verbesserung, ist grenzenlose Steigerung möglich. Programme der Steigerung tendieren theoretisch zur wissenschaftlichen Rationalisierung im Sinne eines One Best Way und praktisch zu Strategien der Disziplinierung und Selbstdisziplinierung. Der Wahlspruch lautet hier bei der Optimierung als Steigerung: Üben, üben und nochmals üben. Anders als die Programme der Vervollkommnung wird hier eine Politik des Details installiert. Um die Leistung zu steigern, wird die Aufgabe zunächst in einzelne Elemente zerlegt, dann jedes Element für sich im Hinblick auf Einsatz und Ertrag rationalisiert, bevor am Ende die optimierten Elemente wieder neu zusammengesetzt werden. Das ist letztlich das klassische Disziplinarmodell oder auch das Modell, wie man es im Taylorismus findet. Optimierung als Steigerung. Der dritte Optimierungsmodus ist, das wird Sie nicht wundern, der Wettbewerb. Hier ist der Maßstab rein relational und bestimmt sich im Verhältnis zur Konkurrenz. Was das Optimum ist und in welcher Richtung es zu suchen ist, das ist kontingent, das liegt nicht fest. Es gibt kein Ideal, an dem man sich ausrichten können kann. Es gibt keine eindeutigen Leistungsindikatoren, die man messen kann, sondern es gibt immer nur temporäre, immer nur für den Augenblick Spitzenpositionen, die man zu erlangen und die man gegen die Konkurrenz zu behaupten versuchen kann. Die Erfolgskriterien liegen deshalb, und damit auch die Richtung der Optimierung, liegen deshalb nicht vorab fest, sondern sie ergeben sich allein aus den Präferenzen der Kunden. Sie entscheiden, wer reüssiert, aber was sie veranlasst, die Kunden veranlasst, sich für das eine Angebot zu entscheiden, und die anderen liegen zu lassen, das ist schon deshalb nicht exakt prognostizierbar, weil die Motive ständig wechseln und sich vielfach überlappen. Wettbewerb als Optimierungsmodus honoriert nicht Perfektion oder honoriert nicht Leistung, sondern honoriert, was sich verkaufen lässt und oder Aufmerksamkeit bindet, was Abnehmer findet. Also nicht die Orientierung an Idealnormen oder kontinuierliche Verbesserung sind hier ausschlaggebend, sondern die schon genannten Alleinstellungsmerkmale. Gefordert ist deshalb nicht Konformität, sondern kreative Abweichung, Nonkonformismus und vor allem und immer wieder Kundenorientierung. Optimierung bedeutet in diesem Regime den Zwang, sich von seinen Mitbewerbern abzusetzen. Weil die Konkurrenz nicht schläft, darf es niemand. Das macht permanentes Neujustieren notwendig und erzwingt ein Diktat des Komparativs, dessen Vergleichspunkte und Maßstäbe sich fortwährend ändern. Optimierung im Zeichen des Wettbewerbs operiert deshalb kybernetisch. Sie installiert Feedbackschleifen und Technologien des Monitorings oder Selbstmonitorings, die kontinuierliche Anpassungen an sich ebenso kontinuierlich wandelnde Sollwerte bewerkstelligen sollen. Dazu dienen etwa Bestsellerlisten, Einschaltquoten oder die allwöchentliche Sonntagsfrage, andere Hitparaden ebenso wie Kunden- und Publikumsbefragungen oder das Liken bei Facebook. Wie auch immer das Echo ausfällt, mit dem Optimieren beginnt man immer wieder von vorn. Die Anstrengungen der Perfektionierung konfrontieren Ideal und Wirklichkeit. Das war der erste Modus. Die Technologien der Steigerung, der zweite Modus, messen und zählen. Die Technologien der Orientierung am Wettbewerb beruhen auf einem gemeinsamen Vergleich auf einem permanenten Vergleich mit den anderen. Der Perfektionierer folgt einem Fixstern. Der Leistungssteigerer beschreitet einen vorgegebenen Pfad. Die Teilnehmer am Wettbewerb orientieren sich dagegen an beweglichen Zielen. Beim Perfektionieren und Steigern mag man Fortschritte erzielen. Unter den Bedingungen des Wettbewerbs muss selbst der Beste das nächste Ranking fürchten. Soweit dieser Exkurs. Ich komme nun zum dritten Modus, zum dritten Kennzeichen der Arbeit des unternehmerischen Selbst, der Subjektivierung von Arbeit. Der Markt verarbeitet unentwegt Differenzen, indem er sie entweder als Alleinstellungsmerkmale belohnt oder sie als unverwertbar aus dem gesellschaftlichen Verkehr ausscheidet. Mit bloßer Nachahmung und durchschnittlichen Leistungen kann man eben dort nichts werden. Für genormte, normalisierte Subjekte ist in der verallgemeinerten Wettbewerbsgesellschaft kein Platz. Gefordert sind Artisten des Alltags, die Exzentrik, Exzeptionalität mit Effizienz verbinden. Man könnte sagen, im unternehmerischen Selbst kehrt der romantische Traum vom Leben als Kunstwerk wieder. Die Alternative lautet, seien Sie besonders oder Sie werden ausgesondert. Ich zitiere hier eine Mahnung des Management-Gurus Tom Peters, eine paradoxe Forderung, seien Sie besonders oder Sie werden ausgesondert, die dem legendären Sei spontan an Paradoxie in nichts nachsteht, eine Forderung, die gerade wegen ihrer Uneinlösbarkeit, das kann man ja gar nicht, als ein Individualisierungsmotor funktioniert. Erfolg hat demnach nur, wer sich der Dynamik des Marktes mimetisch angleicht oder diese Dynamik gar zu überbieten versucht. Mit anderen Worten, Erfolg hat nur, wer beweglich genug ist, seine Chance zu ergreifen, bevor es ein anderer tut. In geradezu penetranter Weise ergeht der Ruf an die Einzelnen, sich diesem paradoxen Imperativ einer Selbstoptimierung zu unterwerfen, die die Abweichung von der Norm selbst zur Norm erhebt. Obligation to dissent, Verpflichtung zur Abweichung, heißt das bei McKinsey's, also bei der Unternehmensberatungsagentur. Das ist das Programm. Be different. Nur in dem Maße, in dem die Einzelnen sich selbst als unverwechselbare Marke Ich kreieren, sollen sie sich von der Masse abheben können und die Wettbewerber ausstechen. Natürlich nur, wenn das persönliche Label gleichzeitig Qualität garantiert und Kundenbedürfnisse befriedigt, egal ob es sich bei dem Kunden um einen möglichen Arbeitgeber oder den Beziehungspartner handelt. Subjektivierung von Arbeit meint zunächst einmal diese Nötigung, zur Arbeit an sich selbst, zum eigenen sich besonders machen, sich permanent von den anderen unterscheiden müssen. Die Ratgeberliteratur, die Bahnhofsbuchhandlungen sind voll davon, die dazu die Baueinleitungen liefert, schlägt vor, ich zitiere jetzt aus diesen Erfolgsratgebern, Die Ratgeberliteratur schlägt vor, sich bei dieser Arbeit an sich selbst wiederum am Modell eines Unternehmens zu orientieren. Zitat: Definieren Sie sich eindeutig als ein Produkt und stellen Sie dann eine umfassende Marktforschung an. Dazu müssen Sie sich als eine wirtschaftlich unabhängige Einheit betrachten, nicht als ein Teilstück, das ein Ganzes sucht, um darin zu funktionieren. Deshalb ist es enorm wichtig, dass Sie sich von einem Markt umgeben sehen, selbst wenn Sie Angestellter eines Unternehmens sind. Zitat aus einem Buch mit dem schönen Titel »Ich und Co. – Wie man sich auf den neuen Arbeitsmarkt behauptet«. Mit dieser Identifikation seiner selbst als einer Ware ist es freilich nicht getan. Die Parallelisierung von Individuum und Unternehmen soll noch viel weiter gehen. Das unternehmerische Selbst soll nicht nur Produkt und Produzent, Chef und Untergebener, sondern auch Lieferant und Kunde in Personalunion sein. Seine unternehmerischen Tugenden soll der Einzelne nur dann voll entfalten können, wenn er das Prinzip der Intrapreneurship auf sich selbst anwendet und sich selbst entsprechend aufspaltet. Als Kunde seiner selbst ist er sein eigener König, ein Wesen mit Bedürfnissen, die vom Lieferanten seiner selbst erkannt und befriedigt werden wollen. Ignoriert dieser der Lieferant die Ansprüche seines internen Geschäftspartners, wird ihn jener, der Kunde, mit Antriebslosigkeit, Erschöpfung oder anderen Formen des Energieentzugs bestrafen. Funktioniert dagegen der interne Austausch, profitieren beide. Die Exploration, die Erkundung der eigenen Wünsche ist deshalb ebenso wichtig wie die der Stärken und Schwächen. Der bereits zitierte Ratgeber empfiehlt, das Unternehmen Ich und Co. regelmäßig einem Qualitätscheck zu unterziehen. Zitat: Sind alle Persönlichkeitsanteile voll im Einsatz? Arbeitet jeder an der Stelle, wo er seinen Fähigkeiten entsprechend optimale Ergebnisse erzielen kann? Arbeiten die Teile gut zusammen? Oder gibt es Konkurrenz- und Kompetenzgerangel? Müssen Sie befürchten, dass einige Teile am Ende gar die innere Kündigung vollzogen haben? Kennen sich überhaupt alle Teile untereinander? Oder fühlen Sie sich eher als das Opfer zusammenhangloser Einzelteile? Sind alle mit Freude bei der Arbeit? Sind alle gesund? Fühlen sich alle ausreichend respektiert und gewürdigt? Solche Fragen enthalten natürlich die Antwort. Ich zitiere wieder: Ziele werden nicht aufgrund innerer Kraftproben oder durch Selbstüberwindung erreicht, sondern durch die Dynamik eines in sich stimmigen, reibungslos aufeinander abgestimmten Persönlichkeitssystems. Um Erfolgsblockaden, etwa aufgrund eines Streits zwischen Karriereteil und Lebensfreudeteil seiner selbst zu beseitigen, empfiehlt es sich, eine interne Konferenz einzuberufen, den kreativen Teil als Moderator hinzuzuziehen und am runden Tisch nach Möglichkeiten zur Verbesserung der Zusammenarbeit zu suchen. Identität ist in diesem Persönlichkeitsmodell Corporate Identity, die, Zitat, Gewissheit, eine starke Mannschaft von vielen wahren Ichs in sich zu haben. Ja, ob die widerstreitenden Seelen in der eigenen Brust sich auf diese Weise tatsächlich versöhnen lassen, das darf tunlich bezweifelt werden. Wer sich zwischen Karriere und Lebensfreude hin und her gerissen fühlt, der oder die bleibt aber zumindest in Bewegung. Der Katalog von Schlüsselqualifikationen, wie ihn die Ratgeberliteratur gleichermaßen postuliert, wie auch praktisch zu vermitteln verspricht, dieser Katalog muss selbst den ehrgeizigsten Selbstoptimierer vor unlösbare Aufgaben stellen. Und genau diese strukturelle Überforderung ist gewollt. Ich habe mich immer gefragt, als ich diese schaurige Literatur serienweise gelesen habe, mir schien sie anfangs so dumm. Da stand auf Seite 20, seien Sie tough, und auf Seite 22 stand, seien Sie ungeheuer sensibel. Und also es waren nur solche Widersprüche. Und merken die Autoren das nicht, diese logischen Widersprüche? Und meine These ist eben, dass diese logischen Widersprüche psychologisch genau das Funktionsprinzip dieser Ratgeberliteratur sind, dass sie das produzieren, was Heinrich Popitz eine Normenfalle genannt hat. Man konfrontiert Individuen mit gegensätzlichen Anforderungen, die man gar nicht gleichzeitig einlösen kann, und erzeugt damit ein permanentes schlechtes Gewissen und das permanente Gefühl, das Ungenügen durch noch größere Anstrengungen ausbalancieren zu müssen. Also diese Überforderung erzeugt jene fortwährende Anspannung, die die Einzelnen niemals zur Ruhe lässt, weil jeder Fortschritt in der einen Richtung durch entsprechende Anstrengungen in der Gegenrichtung ausgeglichen werden muss. Gefordert ist zugleich rückhaltloser Einsatz für die Firma, wie auch ein achtsamer Umgang mit den eigenen Kräften. Auf der einen Seite soll man ein rechenhafter Betriebswirt des eigenen Lebens sein, auf der anderen Seite ein kreatives Motivationsgenie, das unablässig ein Feuerwerk an Ideen abbrennt. Gesucht wird in einer schönen Formulierung von Manfred Moldaschel und Dieter Sauer, ich zitiere, gesucht wird der durchsetzungsstarke Teamplayer bzw. der teamfähige Einzelkämpfer, der kundenorientierte Glattling mit Ecken und Kanten, der begnadete Selbstvermarkter, der die Sache in den Vordergrund stellt, der einfühlsame Moderator mit dem feinen Gefühl für Situationen, aus denen sich Kapital schlagen lässt, und der zweckrationale Nutzenmaximierer mit Einsicht in die Erfordernisse des Ganzen. Trotz phrasenhafter Beschwörung von Work-Life-Balance zielen die Programme nicht auf ein wohltariertes Gleichgewicht zwischen den gegensätzlichen Anforderungen, sondern auf die Kopräsenz, die Gleichzeitigkeit der Extreme. Übergangslos switchen die Programme zwischen einer Grammatik der Härte, sei tough, und einer Grammatik der Sorge, sei achtsam, hin und her. Welches Register der Unternehmer, die Unternehmerin ihrer selbst jeweils zieht, das bleibt ihrem taktischen Kalkül oder ihrer Intuition überlassen. Entscheidend ist, dass sie auf beiden Registern zu spielen vermag. Balancemodelle prägen auch den Diskurs um die körperlichen und seelischen Folgen der Mobilisierung des unternehmerischen Selbst. Ein Diskurs, der längst, Stichwort Burnout, die Seiten medizinischer Zeitschriften und die Mauern psychosomatischer Fachkliniken überschritten hat und einen enormen, vor ein, zwei Jahren war das insbesondere der Fall, einen enormen Medienhype ausgelöst hat. Folgt man den zahllosen Burnout-Ratgebern, auch dazu gibt es ja jetzt schon Ratgeber, so ist eine ausgeglichene Work-Life-Balance nicht zuletzt der Schlüssel zu wirksamer Vorbeugung gegen Burnout. Wer seinen Selbstwert ganz aus dem Job bezieht, heißt es da, gerät durch einen Misserfolg viel leichter aus dem Gleichgewicht als jemand, der sich nach Feierabend in die Gesellschaft eines netten Partners, lieber Kinder und guter Freunde zurückziehen kann. Sich, zitiere weiter, sich als kompletter Mensch zu fühlen, gelingt nur dem, der es schafft, Arbeit, Familie, Liebe, Freunde und Hobbys in eine gesunde Balance zu bringen. Wer die Balance zwischen Work und Life zu verbessern sucht, der räumt damit freilich immer schon ein, dass es sich um Gegensätze handelt, dass also das Leben erst nach der Arbeit oder jenseits der Arbeit beginnt. Das ist ja auch eine Diagnose. Das mag, wie gesagt, eine realistische Einschätzung sein, das dürfte aber kaum dazu geeignet sein, Ausgebrannte für ihre Arbeit neu zu entflammen. Gleichgewicht herrscht, wenn gegenstrebige Kräfte, in diesem Fall Anspannung und Entspannung, Motivationssystem und Stresssystem, Arbeitsansprüche und Ressourcen, Leistung und Wertschätzung einander neutralisieren, gleich starke Kräfte sind. Der Balancekünstler auf dem Seil stürzt nämlich nur dann nicht ab, wenn er in jedem Moment sein Gleichgewicht nach beiden Seiten hin ausgleicht. Die Metaphorik des Gleichgewichts lässt indes nicht nur an Waagschalen und Seiltänzer denken, sondern ebenso an die Homöostase biologischer Systeme, deren Funktionen auf Normalwerte geeicht sind und den Organismus automatisch gegensteuern lassen, sofern die Regulationsmechanismen nicht überfordert sind. Und schließlich bilden Gleichgewichtsbalancemodelle auch die Grundlage ökonomischen Denkens. Angebot und Nachfrage sollen ja auch in einem solchen Balance, in einem solchen Gleichgewicht stehen. Balance und Bilanz liegen nicht nur phonetisch dicht beieinander. Burnout erscheint in dieser Perspektive als ein Missverhältnis von Investition und Ertrag. Gesund wäre entsprechend, wer zumindest ein ausgeglichenes Saldo vorweisen kann. In diesem Sinne argumentiert etwa einer der elaboriertesten Burnout-Theorien, in der psychosomatischen und psychiatrischen Literatur enorm einflussreiches Konzept, das von Christina Maslach und anderen entwickelte Konzept eines sechsfachen Mismatch zwischen Person und arbeitsbezogener Umwelt. Ein Konzept, das als Belastungsfaktoren Disparitäten, Ungleichgewichte im Hinblick auf Workload, Arbeitsbelastung, die Kontrolle über den Arbeitsprozess, Gratifikationen, Anerkennung, Belohnung, auch Bezahlung, soziale Einbettung, Fairness und gemeinsam geteilte Werte anführt. Die Forscherinnen beschreiben den durch Erschöpfung, durch eine zynisch negative Einstellung gegenüber der Arbeit und durch reduzierte Leistungsfähigkeit gekennzeichneten Burnout als negativen Pol eines Kontinuums und stellen diesem den positiven Pol des Job Engagement gegenüber. Ein Zustand, der sich durch physische, mentale und emotionale Energie, durch sich einlassen und das Gefühl der Selbstwirksamkeit, also dass man mit seinem Tun etwas verändern kann, auszeichnet. Dieser Zustand des Job Engagement stellt sich demnach ein, wenn Anforderungen und Wünsche zusammenpassen, wenn es also ein Matching gibt statt ein Mismatch. Auch hier, auch in dieser Burnout-Theorie, erscheint der Einzelne somit als ein Humankapitalist in eigener Sache, der rational kalkulierend in sein Leben investiert und seine Entscheidungen korrigiert, wenn sie seinen Präferenzen nicht oder nicht mehr entsprechen. Gerade diese Nüchternheit ist es, glaubt man der Burnout-Forschung, an der es die häufig übermotivierten und überidentifizierten Burnout-Kandidatinnen und Kandidaten fehlen lassen. Sie leiden weniger an der ökonomischen Rationalisierung der Arbeitswelt oder auch an der Rationalisierung und Ökonomisierung universitären Lernens, sondern sie leiden nicht an der Rationalisierung, sondern sie leiden an ihrer eigenen Irrationalität, weil sie übermotiviert sind und verschwenden ihre Loyalität an das Unternehmen, bei dem sie angestellt sind, statt sich selbst als ihr eigenes Unternehmen zu imaginieren. Die 6 Gebote, mit denen sich nach Maslach und ihren Co-Autoren ein Arbeitnehmer vor innerer Kündigung und Burnout schützen können soll, diese 6 Gebote klingen denn auch wie aus einer Bauanleitung für Ich-AGs. Ich zitiere, erstens, er, der Burnout-Kandidat oder Burnout-Gefährdete, muss sich mit seiner Leistung identifizieren, nicht mit dem Unternehmen. Zweitens, er muss neue Chancen im Blick behalten, seinen Marktwert überprüfen und wenn möglich steigern. Drittens, er muss Rücklagen bilden, die ihn unabhängiger machen und notfalls aufs eigene Haus verzichten, wenn es ihn abhängig macht. Viertens, er muss sich auf Krisen vorbereiten und die Einstellung entwickeln, dass jede Krise eine Chance zur Neuorientierung ist. Fünftens, er muss die Zukunft im Blick behalten, Ziele, Wünsche, Visionen für sich formulieren, Eigeninitiativen entwickeln und seine Kreativität pflegen. Schließlich sechstens, er muss der Handelnde bleiben und darf nie zulassen, zum Behandelten zu werden. Das sind die Regeln, die einem gegen Burnout schützen sollen. Also sich gegen die Zumutung radikal vermarktlicher Arbeitsverhältnisse soll also ausgerechnet die konsequente Ökonomisierung des Verhältnisses zu sich selbst helfen. Die Individuen sollen ihre Gesundheit ebenso maximieren wie ihre Arbeitsleistung und ihren Wohlstand. Und sie sollen das umso besser können, je aktiver und selbstverantwortlicher sie ihr eigenes Leben in die Hand nehmen. Und sie sollen sich professionelle Hilfe suchen, wenn sie mit all dem überfordert sind. So gegensätzlich das Ethos unternehmerischen Handelns und die Werte der Therapiekultur, wie sie sich insbesondere in den Konzepten der humanistischen Psychologie und ihrer Abkömmlinge finden, das ist das, worauf die Burnout-Literatur dann immer wieder abhebt, so gegensätzlich das zunächst erscheint, sie treffen sich doch in einem Regime des Selbst, das die Einzelnen antreibt, für ihr persönliches Wachstum und ihre Gesundheit ebenso hart zu arbeiten wie für den beruflichen Erfolg. Und im allgegenwärtigen Coaching, auch an Universitäten inzwischen sehr beliebt, haben Unternehmenskultur und Therapiekultur inzwischen auch praktisch zusammengefunden. Und am Ende weiß man nicht, was man mehr fürchten soll, die Krankheit oder die Vorschläge zu ihrer Therapie. Danke Ihnen.